ARD. Verspätet, aber verdient sowas von. Die deutsche Biathlon-Staffel von 2014 bekommt Gold. Endlich. Johannes Hesflot-Klebo ist erfolgreichster Winter-Olympionik aller Zeiten. Vollkommen crazy. Und klar, wie soll es anders sein? Deutschland holt Edelmetall, sogar Metalle im Eiskanal. Winterspiele in Mailand und Cortina. Wir gehen wie immer voll rein.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Stefanie Müller-Spira.
Hey, ich bin Stefanie Müller-Spira. Ihr hört den Sportschau Olympia Podcast, der jeden Morgen die wichtigsten Olympia-Momente für euch sammelt. Und ich freue mich auf diese Folge heute ganz besonders, denn wir haben ein besonderes olympisches Ergebnis, das 12 Jahre verspätet ankommt. Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer hat nämlich die Goldmedaille für das Rennen bei den Olympischen Spielen 2014 in Sochi bekommen. Und zwar jetzt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso ist das so? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, damals fehlten den 4 Jungs 3,5 Sekunden auf Gold. Ganz vorn Russland. Aber Jewgeni Ustjugow, der wurde nachträglich des Dopings überführt und es folgte ein ewig langes Hin und Her und ein Prozess, der eben lange Jahre dauerte. Und seit vergangenen Herbst steht fest, dass Simon Schemp, Erik Lesser, Arndt Peiffer und Daniel Böhm nachträglich Gold bekommen. Daraufhin wurde versucht, ja, eine Siegerehrung zu organisieren. Das hat jetzt geklappt und zwar ausgerechnet eben bei den Olympischen Spielen in Italien. Es waren die Österreicher und auch die Norweger, die eben Silber und Bronze jetzt nachträglich bekommen. Alle dabei sah aus wie eine echte Siegerehrung und mittendrin natürlich unsere beiden Sportschau-Experten Arndt Peiffer und Erik Lesser. Und ich freue mich sehr, dass die beiden auch jetzt als Olympiasieger mit dieser neuen Goldmedaille Zeit für uns haben. Wie geht's euch denn?
Ich glaube, uns geht's richtig gut. Wir haben, glaube ich, bei Traumwetter und Traumkulisse eine Siegerehrung durchleben dürfen. Und das nach so vielen Jahren, nach unserem eigenen Karriereende. Das war irgendwie schon ein cooles Erlebnis und am Ende dann doch auch emotional, als wir dann oben standen. Bis dahin war es ja alles eher noch so ein bisschen technisch, organisatorisch und als wir dann oben standen, dann hat es schon uns so ein bisschen gerissen.
Ja, die Sonne hat ja wirklich sowas von gestrahlt ins Antholzer Tal und ich glaube, sie hat auch zu Blinzeln geführt. Oder was war da los im Auge mit der Tränenflüssigkeit, Erik?
Ganz kurz, irgendwie angeschwollen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie was von den Fans rüberflog. Da war ich vielleicht ein bisschen kurz allergisch. Hab das aber dann ganz männlich weggedrückt
und
hat mich dann gänzlich auf unsere Choreografie vorbereitet. Ja.
Aber es ist ja schon ein absurder Moment, skurriler Moment und trotzdem am Ende jetzt für euch alle vier emotional gewesen da auf diesem Podium, die Siegerehrung. Wie echt hat sich das angefühlt, auch 12 Jahre später?
Also irgendwie dann doch noch echt, weil ja die anderen auch dabei waren. Also die Norweger und die Österreicher waren ja auch mit dabei. Also war es wirklich so ein bisschen wie so ein Flashback irgendwie in alte Zeiten. Ne? Ja. Und ich glaube, ging uns allen ähnlich. Also in dem Moment, wo wir dann zu viert standen, also da sickerte bei mir auch ein, also gut, das werde ich jetzt so auf jeden Fall nie wieder erleben, mit den dreien auf den Siegerpodest steigen zu dürfen, die deutsche Hymne zu hören und ein volles Stadion im Rücken zu haben. Das hat dann schon ein bisschen was auch bei mir ausgelöst.
Und seid ihr jetzt im Nachhinein eigentlich noch sauer, dass euch dieser Moment damals geklaut wurde, das Gold zu feiern? Oder ist es auch ein mini bisschen schön, dass man jetzt quasi einen doppelten Moment hatte? Damals ein bisschen feiern, die Silbermedaille und jetzt, heute nochmal feiern?
Na, da würde ich jetzt mal auf den Doppelmoment plädieren, weil wir damals ja uns nicht betrogen gefühlt haben oder irgendwie mit. Also wir konnten ja was feiern 2014. Wir sind ja mit Simon, die sind zu viert zum letzten Schießen reingelaufen und das hätte ja wirklich alles sein können. Also wir sind ja aus Sochi nach Hause gefahren als Sieger. Mhm. Und das können wir quasi jetzt zweimal feiern. vielleicht nicht ganz so ausgelassen wie vor 12 Jahren. Da sind wir aus dem Alter raus. Wollen da heute Abend mehr Verantwortung übernehmen. Aber es ist zumindest eine zweite Feier und vielleicht im Sommer noch eine dritte Feier.
Und ich glaube, wir haben jetzt total viel gewonnen dadurch. Also das jetzt so in diesem Stadion auch mit der Familie, die wäre in Sochi nicht dabei gewesen oder war nicht dabei. Und jetzt haben wir zwei wirklich emotionale Siegerehrungen erleben dürfen und nach so langer Zeit. Also ich will das jetzt auf gar keinen Fall schönreden, was da passiert ist. Aber wir haben natürlich jetzt schon wirklich das Optimum rausbekommen sozusagen mit so einer Kulisse heute.
Und man muss ja sagen, wir durften danach zur IOC Family Hospitality, durften uns die Snacks reindonnern for free. Wir durften for free trinken. Wir haben Kirsty Coventry kennengelernt. Damals war da auch von Seiten Hochfunktionären auch nichts da. Also wir haben heute wirklich absagen können.
Wir durften da einmal in den VIP-Bereich rein. Ich musste meine Akkreditierung danach aber gleich wieder abgeben.
Korrekt. Zusatz,
also dass wir da auf gar keinen Fall morgen uns nochmal durchfuttern. Aber ich hoffe, wir sind nicht negativ aufgefallen.
Ich hoffe nicht.
Nee. Das heißt, dieser Olympiasiegertag heute war für euch toll. Nehmt uns doch mal mit. Wie ging das los? War das heute so richtig durchorganisiertes Programm? Wie an so einem Wettkampftag gefühlt?
Naja, so ein bisschen.
Also nur ohne Rennen halt.
Ja, wobei das Rennen, doch, so ein kleines Rennen hatten wir schon gehabt. Denn es ist ja hier mit der Logistik nicht ganz so einfach. Man muss ja vorher überlegen, wann fahre ich los, wie viel früher. Und man weiß ja immer nie so richtig. Und da kamen schon die ersten Nachrichten in die WhatsApp-Gruppen rein, dass heute die Anreise etwas länger dauern würde. Deswegen hatte ich da ich persönlich selber so ein klitzekleines bisschen Stress gehabt, weil ich um 11.15 Uhr spätestens am Mikrofon sein musste zum Co-Kommentieren in den Livestream. Somit war mein erstes Rennen eigentlich schon mal gegeben mit pünktlich beim Start der Männer da zu sein. Und es war tatsächlich ein bisschen tricky. Und danach war das eher so durchgeplant und durchorganisiert. Wie viel Uhr müssen wir wann da sein? Und dann gab es auch die ersten Instruktionen an der Strafrunde, wann wir uns auf das Podest bewegen dürfen. So wie man uns das halt so eben, wie man sich das so vorstellt. Ganz strikt nach Plan.
Genau, das wurde ein bisschen durchorchestriert, ne? Also da wird man ordentlich an die Hand genommen. Bei mir, ich hatte heute Morgen nicht ganz so viel Stress, aber ich musste ja auch erstmal meine Akkreditierung abholen. Ich bin ja erst gestern Abend angekommen, hab's dann aber rechtzeitig geschafft. Ich hatte dann vorher keinen Stress und danach durfte ich auch noch den Frauenverfolger co-kommentieren im Livestream. Also ich hatte auch noch ein bisschen was zu tun, konnte nochmal umschalten. Aber es war insgesamt auf jeden Fall kein langweiliger Tag, so kann man sagen.
Nee.
Und ihr vier da oben, Simon Schemm, Daniel Böhm, Erik Lesser, Arndt Peiffer, ihr saht so herrlich verbunden aus, kaum einen Tag älter.
Ja? Findest du, ja?
Vielen Dank, ja. Den hast du dir zurechtgelegt, ne? Den hast du dir schreiben lassen.
Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Mützen von Team D 2026 cooler aussehen als die Mützen, die ihr 2014 aufhattet.
Ja, und den Kram hätten wir nicht mehr zusammengeraffelt.
Ist ja egal, was ihr anhabt. Jetzt könnt ihr auch noch Gold tragen. Also, ihr habt natürlich auch schon genug Erfolge gesammelt. Aber wo kommt denn diese besondere Goldmedaille mit 12 Jahren Verspätung hin? Gibt es da jetzt einen Special Platz oder landet die irgendwo im Partykeller?
Ich habe zu Hause eine Wand. Die ist momentan noch komplett weiß. Die wollte ich erst beenden, fertigstellen, wenn ich diese Goldmedaille habe. Und ich habe so Holzbretter mir gebaut aus Nussbaum, so ein kleines Mosaik zusammengeschustert und schön schon geschliffen. Und da kommen dann die drei olympischen Medaillen dran an die Wand mit ein paar Postern und Leibchen, irgendwie sowas. Das ist, Arndt kennt es bei mir zu Hause, auf dem Weg in meine Werkstatt, habe ich immer den Blick auf die Medaillen, ist aber nicht gleich für jeden ersichtlich, der nur meine Post mir nach Hause bringt.
Und Arndt, bei dir?
Bei mir kommt es in die Vitrine, wo vorher die Silbermedaille lag. Also das wird nur getauscht. Und die ist tatsächlich im Keller, aber im Sportraum. Also der, finde ich, passt thematisch hin.
Genau, die Silbermedaille musstet ihr ja artig wieder abgeben. Dafür gibt es jetzt eine goldene. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Tausch. Und ihr habt vorhin gesagt, es wird verantwortungsbewusst gefeiert, weil ihr ja im fortgeschrittenen Alter seid. Wie feiert man denn verantwortungsbewusst? Eine Goldmedaille, hallo? Ein Olympiasieg.
Na gut, ich würde mal sagen, wir haben ja dann beide Familien mit dabei. Und man muss ja auch mit Vorbild vorangehen, wenn da kleine Menschen mit vor Ort sind. Das ist mit verantwortungsvoll so gemeint. Ich glaub,
das heißt Apfelschorle all day long.
Ja, jetzt so weit würde ich jetzt nicht ganz gehen. Also Arndt und ich, wir neigen ja dazu, Alkohol hier und da so ein kleines bisschen zu verherrlichen, vor allem in Verbindung mit Schokolade. Aber es wird das ein oder zwei Getränke wird es vielleicht heute Abend auf meiner Seite geben. Da kann ich natürlich wieder nicht für Arndt sprechen.
Ja, aber es wird sich, glaube ich, im Rahmen halten. Ja. Wir halten alle nicht mehr so viel aus, ne? Also ich glaube, man muss nicht übertreiben und man irgendwann werden die Gespräche ja auch nicht mehr besser.
Na gut, ihr habt euch aber viel zu erzählen aus den letzten 12 Jahren, denn das war für mich auch ein besonders schönes Bild, was ich vorhin gesehen habe und auch ein skurriles Bild, denn vor 12 Jahren, 2014, da gab es Erik Lesser, da gab es Arndt Peiffer, aber da gab es noch keinen Lesser und Peiffer Nachwuchs, der auch mal das Podium und euch auf dem Podium erleben durfte jetzt. Das ist doch auch nochmal was Besonderes gewesen. War das für euch ein Special-Moment heute, eure Kinder da gemeinsam dabei zu haben, auch nochmal zu zeigen, die Papas können was gewinnen? Das kennen die ja noch gar nicht so richtig.
Das werden die auch nie wieder erleben.
Das war irgendwie das einzige Mal. Wobei, letztens habe ich ja hier so ein Langlaufrennen mal mitgemacht in Oberhof, so ein Hobby-Breitensportrennen. Nein, aber es war natürlich klar ein total schöner Moment, dass wir unseren Kindern mal das so ein bisschen zeigen können. Natürlich ist das ein total exklusiver Einblick, dass wir die Möglichkeit haben, sie über einen Zaun drüber zu heben, ohne vom erstbesten Ordner weggecheckt zu werden. Der Super Bowl ist zum Glück letzte Woche vorbei gewesen. Aber dass man da die Möglichkeit hat, das so ein bisschen zu zeigen und aufs Podest drauf und Bilder zu kreieren in deren Köpfe, die vielleicht auch eine Weile drinne verweilen können.
So sehe ich es auch. Also das ist auch ein Bonus, den wir sonst nicht gehabt hätten. Damals hatten wir noch keine Kinder und waren noch weit davon entfernt. Und jetzt gibt's welche und die durften das heute auch miterleben.
Haben wir auch anders gefeiert, ne?
Genau. Ja. Verantwortungslos meinst du. So weit würde ich jetzt auch nicht gehen.
Ja, lustig, wie Erik jetzt gerade geguckt hat, als Arndt gesagt hat, ihr wart weit davon entfernt, ehrlich gesagt.
Das liegt nur an der schlechten Webcam von vom Aufnahmegerät.
Okay. Mhm. Wenn ihr meint. Und lasst uns noch aufklären, ihr habt noch versprochen, dass es eine dritte Party gibt, also eine interne, mit einem Grillmeister. Wer von euch vieren ist es dann?
Also Grillmeister ist bestimmt Erik, weil du hast doch immer auch mit deinem kleinen Mini-Grill und so hast immer du gemacht. Da sind wir noch ein bisschen an der Planung. Aber das Ziel wäre, dass wir das Team von damals einmal zusammenbringen. Weil manche sind ja auch noch in der Mannschaft, manche sind in anderen Ebenen unterwegs, auch in anderen Funktionen. Und die einmal wieder zusammenzuholen, ich glaube, das wäre unabhängig von der Medaille ziemlich cool. Aber es ist ein schöner Anlass, das zu tun.
Für euch ja ein goldener Tag. Lasst uns aber einen Moment nutzen, um auch auf das aktuelle Biathlon-Geschehen zu gucken und ein ziemlich trauriges Bild, das es heute im Ziel gab, nach dem Frauenrennen der Frauenverfolgung von Franzi Preuß, die wieder nah dran war, die Hand so ein bisschen dran hatte an der Medaille, es dann nicht geschafft hat und dann wirklich so enttäuscht war. Sie hat irgendwie wieder wirklich gesagt, es ist scheiße gelaufen, wortwörtlich, ich zitiere. Was glaubt ihr, was da noch drin ist für sie? Oder könnt ihr das nachfühlen, die Gefühlswelt von Franzi Preuß gerade?
Also nachfühlen kann ich das auf jeden Fall, da ich ja auch mehr schlechte als gute olympische Rennen gemacht habe. Also,
ja, komm.
Also die Enttäuschung.
Jetzt Doppel-Olympiasieger. Ich finde, du musst dein Licht nicht ganz so weg vom Scheffel rücken.
Aber jeder Biathlet und jede Biathletin kennt das. Und gerade wenn man im Verfolger so gut liegt und dann geht die Tür auf zu den Medaillen und dann schießt man zwei, das ist so, das hängt einem natürlich nach und da kann ich sie voll verstehen. Dass sie aber überhaupt erstmal in der Situation ist, um die Medaille mitzukämpfen, das ist ja auch was wert. Andere haben vielleicht gar keinen Zugriff nach vorne und den hatte sie heute. Und ich hoffe, dass sich die Frauen zusammenraufen und in der Staffel was zeigen. Da sind sie in der Lage, aufs Podest zu laufen. Und dann gibt es auch noch die Massenstarts. Und Franzi zum Beispiel ist eine, die wirklich gut Massenstarts laufen kann. Und die hat ja letztes Jahr im letzten Rennen im Massenstart ihren Gesamtweltcup klar gemacht. Also die kann unter Druck Massenstarts laufen. Und ich hoffe, dass sie für sich dann auch so einen schönen olympischen Abschluss findet. Darum geht es für mich jetzt mehr als Außenstehenden als um diese Medaille, sondern dass sie mit sich im Reinen ist.
Ja, Erik?
Du hast immer die Möglichkeit, im Biathlon besser zu sein als dein altes Ich. Und wenn du dir das irgendwie immer wieder vergegenwärtigst, dass du immer schnell eine neue Chance kriegst und dich auf deine Stärken besinnst, und das klingt ja zwar total platt und irgendwie total einfach gesagt, aber die Stärken hat Arndt schon gerade eben geschildert, dann ist auch vor allem im Massenstart immer noch was drin. Vor allem, wenn sie sich vergegenwärtigt, was sie eigentlich alles schon erreicht hat und was ihre Stärken sind.
Unbedingt. Und ich finde, der Satz, den du gerade gesagt hast, man kann besser sein als sein altes Ich, der passt auch schön zu eurem Tag. Also damals gab es halt Silber, diesmal Gold. Eindeutig besser als das alte Ich. Aber natürlich verdient nach der Geschichte und nach diesem langen Hin und Her und Hickhack 12 Jahre später, über 4000 Tage später, das ist schon echt eine verrückte Geschichte, oder?
Ich denke auch, das hat lang gedauert und da war ja auch die ARD-Doping-Redaktion nicht unbeteiligt, die das ganze Jahr 2016, glaube ich, schon ins Rollen brachte, Hajo Seppelt, und das hat ja alles so eine wirklich einen langen Prozess hinter sich, und ja, wir waren ja die meiste Zeit relativ gelassen und haben das gar nicht so für voll genommen. Wir haben gesagt, ja, mal gucken, da könnte vielleicht irgendwann mal was kommen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, und dann irgendwann hat sich's rauskristallisiert und es wurde immer wahrscheinlicher und jetzt ist es soweit, deswegen können wir es noch gar nicht so richtig fassen, dass wir diese Medaille jetzt in den Händen halten. Also das ist, wenn man so lange darüber spricht, ist es ein bisschen surreal, die dann tatsächlich zu haben.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Erik, du beugst dich so zum Mikro. Möchtest du noch was Abschließendes sagen?
Die Frage ist, will ich mal so viel Raum dafür einnehmen oder mache ich jetzt so einen Lagerreit-Moment, irgendein Thema aufzumachen, was eigentlich
alles unangenehm finde? Du hättest jetzt die Gelegenheit, noch Dinge zu gestehen. Also
nee, ich habe vor, ich bestimmt nicht vor 50 Jahren, aber vor 4 Tagen und 50 Jahren ist eine Story passiert in Innsbruck, 76, ne? Olympische Spiele, Staffelrennen. Und der zweite Läufer, mein Großvater, wurde damals von einer Russin umgecheckt, Knie verdreht, auf Goldkurs liegend, Rennen abgebrochen. Und jetzt 50 Jahre später bekommen wir, weil ein Russe beschissen hat, die Goldmedaille zugesprochen. Und das wollte ich mal kurz hier platzieren. Das ist für mich persönlich, für meine Familie, für meinen Großvater, glaube ich, auch ein kleines bisschen Genugtuung und Gerechtigkeit. Und da freue ich mich natürlich, dass ich da zu Hause für die Familie etwas wieder gerade gerückt habe, was er nicht erreichen konnte. Habe ich jetzt bei dir etwa,
ja,
liebe Zuhörer zu Hause, Stefanie Müller-Spürer hat trotz schlechter Webcam ein irgendwie leicht verlaufenes Gesicht.
Ich kann das einfach total gut nachvollziehen und finde das eine total schöne Geschichte, denn Eltern und Großeltern geben einem einfach so viel mit auf diesem Weg, und wenn sich Kreise so schließen und sich das so schön anfühlt für dich, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, gerade wenn es um Oma und Opa geht. Deswegen kann ich gar nichts mehr sagen, außer vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt ins Biathlon-Doppelzimmer, das heute ein Viererzimmer war und noch goldener glänzt, als ihr es vorher und zu jeder Zeit schon verdient habt. Vielen Dank, Erik. Danke, Arndt.
Gerne, gerne.
Danke, Steff.
Die ganze Geschichte gibt's übrigens nochmal in einer eigenen Doku. Wie sich das gehört, für Goldmedaillengewinner, endlich Olympiasieger heißt sie, gibt's in der ARD-Mediathek. Sehr sehenswert. Unbedingt mal reinklicken. Ja, auf manche Dinge muss man 12 Jahre warten. Für uns heißt es, täglich grüßt der Eiskanal. Auch beim Mixed-Team der Skeletonis gibt es für Deutschland wieder Medaillen, und das auch wieder im Doppelpack. Irgendwie sind sich die Skeletonis einig. Susanne Kreher und Axel Jung holen Silber. Und wir hören rein in den Lauf von Axel Jung.
Das spiegelnde Visier sehen wir von vorn, und jetzt kommt er in Fahrt. Axel Jung rast zu Tal, aber rast auch zur Medaille in diesem Mixed-Wettbewerb. Letzte Kurve, raus aus der Cristallo, erwischt er sie, jawohl!
Also Silber für diese beiden, und das zweite deutsche Team kommt nur eine Hundertstel dahinter ins Ziel. Jacqueline Pfeiffer und Christopher Grother sichern sich Bronze. Und Jacqueline Pfeiffer, die war happy, aber nicht ganz. Hat man ihr angesehen und auch angehört.
Ich glaube, heute wäre sogar bei uns allen Vieren noch mehr drin gewesen, aber das ist nun mal so. Die anderen waren besser, haben es auf den Punkt gebracht, und ich glaube, wir können trotzdem ganz zufrieden sein.
Ja, Gold hat sich das britische Team Stöcker-Weston geschnappt, und ich finde trotzdem richtig gute Geschichte für das Skeleton-Team, das Deutsche im Eiskanal, denn bei jedem Wettbewerb gab es einfach mal 2 Medaillen. Bei den Männern 2, bei den Frauen 2 und jetzt bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs auch 2. Nicht ganz so geschmeidig hingegen läuft's für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die war ja gegen die USA gefragt im 3. Gruppenspiel, und klar, die USA ist ganz klarer Goldkandidat, und es gab eine 1:5 Niederlage. Das heißt aber nicht, dass die Deutschen damit raus sind. Die Gruppenphase beendet das deutsche Team rund um Leon Dreiseitel, Tim Stützle und Co. auf Rang 2, und das bedeutet, sie qualifizieren sich für die Playoffs, fürs Viertelfinale, und das bedeutet, sie spielen einfach nochmal ums Viertelfinale, und zwar gegen Frankreich. Das wird am Dienstag sein. Ja, also nichts verloren, heißt einfach nur jetzt ein Spiel mehr bis zum Finale. Ist ja eigentlich schön für die Fans. Wir drücken auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen und haben noch ein echtes Highlight, auch auf dem Eis. Da müssen wir einfach hinschauen in die Milano Ice Skating Arena beim Paarlauf. Stand das Kurzprogramm auf dem Plan und die deutschen Medaillenhoffnungen sind Minerva Hase und Nikita Volodin. Und die haben eine richtig gute Show abgeliefert und sie liegen deutlich in Führung auf Platz 1 vor der Kür, die dann heute Abend dran ist. Boah, das ist echt richtig aufregend. Da erinnern sich vielleicht schon viele. 2018 Pyeongchang, die Olympischen Winterspiele von Südkorea, Bruno Massot und Aljona Savchenko. Sie haben die ganze Welt berührt und Olympiagold gewonnen. Ein besonderer Moment, der auch in die Geschichtsbücher der Olympischen Spiele eingegangen ist. So eine tolle Kür. Wir drücken die Daumen für Nikita Volodin und Minerva Hase, dass es vielleicht für die ähnlich gut läuft. Das wäre echt eine Geschichte. Und wieder ein historischer Moment. Wir hatten ja bei diesen Spielen schon etliche wirklich große historische Momente. Da war zum Beispiel die erste Winter-Olympiamedaille für Brasilien oder jetzt dieser historische Rekord. Mit 9 olympischen Goldmedaillen bei Winterspielen steht Johannes Hesflot-Klebo jetzt ganz oben. Das hat noch keiner geschafft. 29 Jahre alt ist der Norweger Skilangläufer, der beste aller Zeiten. Und es kann auch noch ein bisschen was dazukommen bei diesen Spielen. Wir fühlen uns rein, das Phänomen Klebo.
Und jetzt wird's richtig laut im Stadion. Da breitet er wie Jesus am Kreuz kurzfristig die Arme aus. Ganz, ganz langsam und gemütlich. Winkt Richtung Stadion, Richtung Fans. Und jetzt fährt er zu seinem 9. Gold, zu seinem 4. in Tesero. Gold für Norwegen, Gold für den Künstler und für den Ästheten, aber auch für den überragenden Athleten, für Johannes Hesflot-Klebo.
Ja, jeder spricht es irgendwie anders aus. Die einen sagen Klebo, die anderen Klebo. Völlig egal, der Mann ist auf jeden Fall groß. Es ist ihm auch egal, wie es ausgesprochen wird. Hauptsache, er gewinnt und er hat mit der norwegischen 4x7,5 Kilometer Staffel wieder gewonnen, Gold geholt. Für ihn Nummer 9 bei Olympischen Winterspielen. Und über ihn wollen wir reden mit dem Mann, der sich bestens auskennt im Skilanglauf und auch weiß, wie das geht mit dem Gewinn. Jetzt ist er der Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Hallo Schlicki, schön, dass du da bist.
Hallo, servus.
Wie weh tut's, dass wir über das norwegische Phänomen sprechen müssen und nicht über Sensationserfolge der deutschen Langlaufmannschaft?
Ja, also das ist, wenn man über Klebo spricht, dann glaube ich, tut es nie weh, weil es einfach schön ist zu sehen, was man auf zwei so dünnen Latten anstellen kann, was man im Endeffekt eigentlich, wenn man versucht, so an seine Grenzen zu gehen, alles möglich machen kann und vor allen Dingen, was dahinter steckt, also wie viel Langfristigkeit, also wie viel, sag mal, wie viele Jahre von Kindesbeinen an, bis dann sowas möglich ist. Und darum denke ich, ist das schon was, was zum einen inspirierend ist, unabhängig, wo er herkommt, und letztlich auch nahezu unabhängig, eigentlich, was für Sportart er macht. Also er steht praktisch als Paradebeispiel für den norwegischen Leistungssport. Und darum ist das, denke ich, schon inspirierend. Und von daher ist mir eigentlich ziemlich egal, wo er herkommt. Es ist einfach, sage ich mal, eine schöne Geschichte, die er dort schreibt.
Es ist auch einfach ein krasser Typ und das muss man total anerkennen, was er da macht und was er ja im Prinzip auch für deinen Sport, für euren Sport macht, für den Skilanglauf. Warum ist der so gut? Was macht ihn auf diesen verdammt schmalen Brettern, du hast gerade schon gesagt, so besonders? Gefühlt kann der alles drauf.
Ja, ich sage immer, es sind so drei Punkte, drei entscheidende Punkte, die dort zusammenfallen. Also jeder für sich wäre noch kein Erfolgsgarant oder keine Garantie, dass man sowas schafft, wie es er schafft. Aber die Kombination ermöglicht eben genau diese Erfolge, diese schier schwer nachvollziehbaren Erfolgsserie. Ich sage, das ist zum einen, in Norwegen hat es nicht bloß der Sport, also ich sage, weit über den Skiverband hinaus. Der ganze Sport hat sich ein paar Regeln gegeben, um so einen langfristigen Leistungsaufbau sicherzustellen. Ein Punkt, gibt keine Ranglisten bis zum 13. Lebensjahr. Man versucht, so spät wie möglich die Entscheidung herbeizuführen, was der oder demjenige seine Spezialsportart sein soll. Also sprich, die spielen Fußball, gehen Geräteturnen, deren Skifahren, Langlaufen. Und erst mit 17, 18 spezialisieren sich die dann auf ihre Kerndisziplin. Ob er dann Leichtathletik wird oder Langläufer, ist bis dahin eigentlich offen. Und das hört sich einfach an, ist aber schon eine Riesen-Challenge. Und das schafft nicht bloß der Skiverband dort in Norwegen, nicht bloß der Sport in Norwegen, das schafft letztlich auch die Politik. Also das ist sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass der Sport einfach Bedeutung hat, die er bei uns definitiv nicht hat. Also es ist sozusagen ein Grundgesetz, dieses Recht auf täglichen Sporttreiben.
Es geht einfach darum, grundsätzlich, ne, dass man grundsätzlich die jungen Leute schon von Kindesbein an dazu bringt, sich zu bewegen und zu gucken, wo Talente liegen. Aber es wird eben nicht sofort gesagt, ah, das wird mal ein Eiskunstläufer oder das ist eine Langläuferin, sondern alle machen alles.
Also und vor allem ein schönes Beispiel, wenn man überlegt, wo wird bei uns, wenn ein Kindergarten entsteht, gebaut wird, wo baut man den hin? Wo baut man einen Kindergarten in Deutschland hin? In der Regel in die Ortsmitte. Wo baut man in Norwegen hin? Dort, wo die Loipe oder der Skihang ist.
Ja.
So, das ist schon einfach ein schönes Beispiel, wie anders letztlich dort die Gesellschaft, die Politik, die Lokalpolitik tickt. Mhm. Nur mal so als ein Grundprinzip. Der Punkt 2, der bei ihm einfach, sagen wir mal, ganz entscheidender ist, sein Großvater, der Opa, der vielleicht die nötige Distanz hat, aber trotzdem die Empathie, die heute Großeltern haben, hat ihn an die Hand genommen. Hat ihn ins Skiclub-Training mitgenommen, hat ihn als ganz normales einer von vielen dort trainiert, groß werden sehen, ungemeines Vertrauensverhältnis aufgebaut zu ihm, also sprich vor allen Dingen auch der Johannes zu ihm, hat es aber geschafft, ihn aufgabenorientiert zu entwickeln, also sprich da einen selbstständigen Sportler, selbstständigen Menschen draus zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, das zweite große Geheimnis. Die zwei kennen sich in- und auswendig, die brauchen nicht viel Kontakt, um zu wissen, was der andere meint, wenn es um einen wichtigen Ratschlag geht. Also sprich jemand, der dieses Trainersystem inhaliert hat, der aber vor allen Dingen dieses Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, die Individualität damit entwickelt hat. Das ist wirklich das Konzept Kläbo, das er dort sozusagen praktiziert hat. Sozusagen den Johannes als Sprintertypen, als schnellkräftigen Typen, als eigentlich eher untypischen Langläufer heranzuführen, eben die Zeit zu geben, zu Beginn seiner Karriere im Weltcup nur ganz vereinzelt Sprint-Weltcups mitgemacht, die Distanzrennen noch ausgelassen, weil es zu viel gewesen wäre, weil er die Stärke noch gar nicht gehabt hat. Also wirklich Schritt für Schritt, Jahr für Jahr sozusagen das Belastungsmaß erhöht hat, wie es eben der Sprinter braucht. Also so ein schnellkräftiger Typ, damit er im Ausdauersport letztlich zu solchen Höhen sich entwickeln kann, wie es der Johannes geschafft hat, der braucht sehr viel mehr Zeit wie ein Ausdauertyp, der gar keine schnellkräftige Muskulatur hat. Und das muss man wissen, das muss man verstehen, das muss man spüren, da muss man sich gut kennen, viel Vertrauen haben, dass eben sozusagen man auch die Ratschläge befolgt, weil es ist ja doch, wenn man bei so einem Weltcup steht, sich qualifiziert hat, dann will man alles laufen, nicht bloß den Sprint. Und das haben die zwei aber wirklich toll geschafft. Gut, und zu guter Letzt, das Dritte, was aus meiner Sicht natürlich ganz entscheidend ist, um die zwei Komponenten überhaupt zum Blühen zu bringen, ist natürlich schon dieses begnadete Talent, diese Fähigkeit, die er mitbekommen hat in die Wiege. Also er kann halt einen Kurs lesen wie kein anderer. Er ist ein geplanter Mensch. Also er ist im Endeffekt jemand, der immer drei Schritte vorausplant, der sich inspirieren lässt, der Dinge ausprobiert, risikovoll auch rangeht, aber sein Lehren zieht, macht keine Fehler zweimal und bewegt sich halt durch die Grundausbildung, durch die breite Ausbildung. Ich meine, spielt sensationell Fußball in der Heimatmannschaft, immer wieder mal dabei. Also von daher, jemand, der sich auch vom Radsport inspirieren lässt, viele Dinge ausprobiert. Das beste Beispiel dabei ist einfach seine Technik. Also dieses Bergaufgelaufe.
Ja, dafür hat er ja wirklich, Schlicki, sorry, wenn ich ihn unterbreche, aber da hat er ja auch wirklich das Internet weltweit gefühlt auf sich aufmerksam gemacht jetzt bei diesen Spielen. Alle haben sich diesen Anstieg angeguckt und gedacht, da hat die KI ein bisschen an der Geschwindigkeit manipuliert. Aber nein.
Ja. Nein, also diese Forrest-Klebo-Methode, würde ich fast dazu sagen, die wollte man ihm, glaube ich, Zeit seines Lebens austreiben, weil die in keinem Technik-Lehrbuch steht und hat er sich nicht austreiben lassen. Und der Opa hat ihn bestärkt, sagt, du musst halt einfach schneller sein mit deiner Technik, dann Geschwindigkeit siegt oder Erfolg bestätigt. Und das hat er halt perfektioniert. Er hat sich das von den Sprintern abgeschaut. Also diesen Kniehebelauf. Also versuchen ja viele zu laufen, aber wenige schaffen es, so viel Profit daraus zu ziehen wie er. Und das ist einfach halt, das an dem Pfeil der Tag täglich. Das ist nicht was, was man irgendwann mal ausprobiert hat und dann für gut befunden hat. Er perfektioniert es jeden Tag. Und selbst im Wettkampf feilt er an solchen technischen Details oder an taktischen Details. Und das ist einfach schon was, was einem in einer gewissen Weise mit in die Wiege gelegt werden muss, dass man eben diesen Ehrgeiz hat, dieses Planerische, dieses Strukturierte. Es gibt ja auch, wenn man ihm genau zuschaut, die Wettkämpfe, wie er die absolviert, dann hat man das Gefühl, okay, er ist mit dem Kopf auch schon planerisch beim nächsten Wettkampf. Also er investiert genauso viel Energie, wie nur irgendwie nötig ist, um sozusagen einen Heat, einen Lauf weiterzukommen oder letztlich als Erster über die Ziellinie zu gehen. Also auch heute bei der Staffel, der weiß genau, wo er ist, der kriegt genaue Zeiten, dann wird im Endeffekt das Tempo reduziert, dann wird Kraft gespart für den nächsten Wettbewerb. Und das zeichnet ihn schon aus. Da gibt es wenig Sportler, die, sage ich mal, so geplant, so taktisch an die Geschichten rangehen und letztlich auch jedes Detail beachten. Also er ist zum Beispiel der Erste, der nach dem Ziel Kohlenhydrate zu sich führt. Also er instruiert die Fernsehleute, die haben einen Riegel dabei, damit er ja hier sofort wieder diese Kohlenhydrat-Depots auffüllt, um schnellstmöglich zu regenerieren. Das siehst du bei keinem anderen. Und das ist nur ein so ein Beispiel, so ein Mosaiksteinchen, wo man sagt, das ist schon einfach sehr besonders und das hat er einfach wahrscheinlich genetisch mit auf den Weg bekommen.
Ja, und er hat alles richtig gemacht offensichtlich. Ne? Und der Dank geht auch an den Opa, den er auch immer mit erwähnt, jetzt gerade in den letzten Tagen auch viel erwähnt hat, wie viel ihm das bedeutet, auch eben gerade für seinen Opa. Das ist irgendwie auch schön, weil wir haben ja auch mit Arndt Peiffer und Erik Lesser gesprochen und auch Erik hat so eine Opa-Geschichte erzählt. Ich finde, das ist auch mal nochmal was ganz Besonderes, wenn dann da so eine Komponente mit reinbekommt und dieser Klebo, der wird noch zweimal starten bei diesen Spielen. Wäre keine große Überraschung, wenn er noch zweimal Gold holt. Bisher hat er 9 und ist damit jetzt der beste Winterolympionik aller Zeiten. Was er aber auch noch schaffen kann, das ist schon ziemlich verrückt, noch eine Goldmedaille und dann ist er hinter Michael Phelps, dem großen Michael Phelps, der zweitbeste Olympionik ever, ever. Egal ob Sommer oder Winter, Michael Phelps hat 23 Goldmedaillen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber Klebo kann hier mit 11 Medaillen einen riesen Meilenstein setzen und sich aber wahrscheinlich nicht zurücklehnen, denn seine Dominanz, die könnte noch ein bisschen anhalten, oder? Was glaubst du, wird er auch die nächsten Jahre noch dominieren?
So würde ich das einschätzen. Also er hat da Spaß. Er hat einfach Spaß am Perfektionieren. Jetzt hat er das ganze Thema Höhentraining perfektioniert, sehr individuell gestaltet, viele, sag mal, ja, einfach Dinge auf sich genommen, die, wo du dir denkst, hey, wenn ich so viel gewonnen habe, also muss ich mich da nochmal so schinden und auf so viele Dinge verzichten, bloß damit ich noch mehr gewinne, aber es macht ihm Spaß. Also du merkst direkt, wie ihm das Spaß macht, immer irgendwie einen Schritt voraus zu sein oder sozusagen das nächste Level zu erreichen. Also ich glaube, wir werden die Klebo noch einige Zeit erleben beim Einheimsen von Erfolgen. Und ich habe bloß mitbekommen, wie er sich ärgert, wenn man jetzt seinen Plan nicht aufgeht. Beim Weltcup Davos, beim Sprint war das so, wo er eben meint hat, mit Halbgas qualifiziert er sich für die nächste Runde und es hat dann mal nicht gereicht. Wie er sich da ärgert, das ist unglaublich. Also wie er da stinkig vom Acker zieht und mit keinem mehr spricht. Und man dachte, das gibt's doch nicht. Wenn du so viel gewonnen hast, konnte ich doch das gar nicht so zucken. Aber nicht so einen Johannes Klebo. Also der ist da nach wie vor extrem motiviert, extrem ehrgeizig. Und das ist faszinierend, ist inspirierend, welches Commitment er auch dafür eingeht. Also was er dafür auf sich nimmt, um wirklich auch diesen einen Schritt auch wirklich voraus zu sein.
Was ich an ihm aber trotz aller Disziplin und trotz allem Ehrgeiz sehr sympathisch finde, ist, dass es offensichtlich nicht so eine richtige Verbissenheit ist, sondern er ist ja auch gerade für das NRK, das norwegische Fernsehen, zu allen möglichen Dingen bereit. Also es gibt, wenn man mal im Netz ein bisschen sucht, wirklich lustige Sachen, die er mitmacht, ob mit oder ohne Langlaufski, da ist er sich für nichts zu schade, sondern ist dann auch durchaus in der Comedy-Welt mal kurz unterwegs, in der norwegischen. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen, das ist also der Ehrgeiz und dieser Wille, ganz viel zu gewinnen, nicht immer unbedingt in einer Verbissenheit enden muss. Aber Peter, noch ein Wort natürlich, der deutsche Langlauf. Wo steht er und wie sind für euch diese Spiele?
Ja, diese Spiele sind für uns tatsächlich eine harte Nummer. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Uns hat natürlich jetzt deutlicher denn je der Verlust von Vicky Karl schwer getroffen. Also man sieht einfach, dass wir ohne die Vicky nicht annähernd in der Lage sind, das zu kompensieren. Und das, glaube ich, ist eigentlich auch so das Spiegelbild, wo der Langlauf steht. Also es gelingt uns halt nicht, eigentlich schon eine große Mannschaft aufs nächste Level zu heben. Also dort, wo die Vicky ist. Mhm. So, und das ist eigentlich die große Challenge, jetzt von der erweiterten Weltspitze in die richtige Weltspitze vorzudringen. Das, was halt eben Schweden geschafft hat, um jetzt im Damenbereich zu bleiben. Und im Herrenbereich, muss man sagen, haben wir tatsächlich einen Schritt nach hinten gemacht, also im Großen und Ganzen. Also das, was Friedrich Moch, eigentlich unser verheißungsvollster Ausdauerathlet, heuer zustande bringt, ist einfach weit weg von dem, was er die letzten Jahre gezeigt hat. Also da haben wir tatsächlich einfach die Uhr überzogen, die Trainingsuhr überzogen und sind dafür jetzt eigentlich schon gut abgestraft worden. Also ich denke, der Platz heute, der achte Platz, schaut noch deutlich besser aus, wie es ausgehen hätte können, wenn denn da nicht der eine Lichtblick gewesen wäre, der Jan Stölben, der eigentlich ein reiner Sprinter ist, der wirklich ein super Rennen gemacht hat und sozusagen die Mannschaft vom 9. Platz wieder vorgelaufen hat auf den 8. Also richtig hartes Geläuf, das er dort hingelegt hat, im Endeffekt in der Zeit nur 3 Sekunden hinter Glebo, also wirklich Spitzenleistung absolviert hat. Und das ist auch das, was Hoffnung macht, dass wenigstens ein paar Junge, gerade im Sprintbereich, dort wieder anpacken. Aber letztlich stehen wir dort schon vor einem Umbruch im Herrenbereich. Und im Damenbereich muss man schauen, wie schaffen wir jetzt den nächsten Step.
Ja, da muss man vielleicht auch nochmal zur Erklärung sagen, Viktoria Karl, sie hat 2 olympische Medaillen vor 4 Jahren in Peking gewonnen, einmal im Teamsprint mit Katharina Hennig, Sensationsgold, ich erinnere mich, ich war da, ich war vor Ort, das war unglaublich und sie war auch dabei in der Staffel, die Silber geholt hat. Jetzt diesmal hier war die Staffel der Frauen auch die größte Chance auf eine Medaille, aber ohne sie war es halt schwierig. Es war dann der 4. Platz, undankbar, aber trotzdem ja wahrscheinlich ein für euch noch gutes Ergebnis.
Genau, also wie gesagt, Vicky Karl ist ja aufgrund einer Dopingsperre sozusagen nicht dabei oder im laufenden Verfahren nicht dabei. Es ist
suspendiert,
immer noch nicht final entschieden, suspendiert. Ja. Also dort beraten die Gerichte drüber. Deswegen ist sie nicht am Start hier und folglich natürlich auch in Staffel, die eben ohne sie auskommen musste. Und sicherlich haben wir da ein bisschen Pech gehabt, also gerade Laura Gimlaus auf der ersten Strecke erwischt, war vielleicht auch das Material nicht optimal. Da haben wir einfach ein bisschen Pech gehabt. Pia Fink auf der Schlussstrecke ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht, eine Jesse Dickens davon gelaufen, das ist auch nicht ganz alltäglich. Und von daher sage ich mal, wäre schon möglich gewesen, die Bronzemedaille einzuheimsen. Aber nichtsdestotrotz merkt man halt, es muss in der Staffel auch immer alles passen. Und trotzdem merkt man halt auch, dass wenn so ein Fehler passiert oder wenn irgendwo was passiert, dann sind wir nicht in der Lage, das wieder zuzulaufen, wie es jetzt zum Beispiel die Schwedinnen geschafft haben, die trotz des fatalen Sturzes der Ebba Andersen dann trotzdem noch vorgelaufen sind aufs Podium.
Ja. Trotzdem, Schlicki, drücke ich euch die Daumen, dass ihr zumindest positive Vibes mitnehmen könnt von diesen Spielen in Italien, es ein bisschen genießen könnt, denn das ist das, was wir ringsum hören. Die Atmosphäre ist cool, dass mal wieder so viele Menschen dabei sind und die Leute anfeuern können. Das war in Peking ja nicht möglich, Corona-Spiele und so. Liebe Grüße ans Team. Ich danke dir, dass du heute bei uns warst. Und ich kann nur sagen, dieser Olympiatag, der verspricht auch einiges. Es gibt etliche Entscheidungen aus deutscher Sicht. Vor allem spannend natürlich Monobob der Frauen. Ne? Schlicki, du weißt es, der Eiskanal, der liefert, da ist Verlass auf jeden Fall drauf. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Laura Nolte, das sieht auf jeden Fall gut aus. Wir drücken die Daumen. Und das Skispringen-Superteam der Männer ist unter anderem auch heute. Und Eiskunstlauf Kürpaare. Da gilt's ab 20 Uhr für Minerva Hase und Nikita Volodin. Gibt's natürlich im Livestream mit unserem Eiskunstlauf-Reporter Daniel Weiß in der ARD-Mediathek. Daumen sind gedrückt für das deutsche Paar. Danke, Schlicki. Danke an euch fürs Zuhören.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und einen schönen Olympiatag.
Danke, euch auch noch und uns alles Gute noch. Viele Medaillen.
Ja, ciao. Unbedingt. Ciao.
Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Stefanie Müller-Spira.